Ja, dann lassen wir mal die Puppen tanzen, indem wir hier ein 50-Cent-Stück in den Kasten werfen. Dann wollen wir mal sehen, was passiert. Der Vorhang öffnet sich, eine Spieldose lässt ihre Weise erklingen und es tanzen 5 Ballerinas zu unserer hoffentlich Freude.
Der Leiter des Deutschen Musikautomatenmuseums, Wolfram Metzger, hat immer ein paar Münzen in der Tasche, wenn er durch die Säle seines Hauses spaziert. Bei fast 500 Exponaten ist die Verlockung groß, hier und da einen Musikautomaten in Gang zu setzen. Schon seit dem Altertum bemühen sich Erfinder, Maschinen zu bauen, die selbsttätig und beliebig oft Melodien reproduzieren. Holländische Seefahrer waren es, die dann aus China die ersten mechanischen Glockenspiele nach Europa mitbrachten. Im Schloss Bruchsal kann man die Entwicklung der kunsthandwerklichen Fertigung vom 17. Jahrhundert bis zum Ende der Musikautomaten in der Zeit der Weltwirtschaftskrise in den späten 20er Jahren sehen. Die internationalen Hersteller sind mit Genf, Paris und den USA ebenso vertreten wie den nationalen Fertigungszentren. Schon Mitte des 18. Jahrhunderts hatte sich etwa in Waldkirch im Schwarzwald der Musikautomatenbau etabliert. Grund genug für Wolfram Metzger, gleich eine ganze Werkstatt nachzubauen. Die Tüftler im Schwarzwald hatten eh große Erfahrung im Uhrenbau. Was lag näher, als ihren Modellen noch ein paar Flötentöne beizubringen?
Der Schwarzwald hatte sich schon arbeitsteilig entwickelt. Da gab es den Schildermaler, dann gab es den Figurenschnitzer, dann gab es die verschiedenen mechanischen Teile, die eben von verschiedenen Werkstätten hergestellt wurden. Aber schließlich in Heimarbeit, in einer solchen Situation, wie wir es hier inszeniert haben, zusammengeführt worden.
Eine 1820 in Furtwangen gebaute Flötenuhr. Zwei kleine Säulen zieren das bemalte Zifferblatt, darüber spielen auf einer winzigen Bühne 7 kleine Musikanten vor einer bunten Schwarzwaldkulisse. Die kleinen Werkstätten exportierten an eine wohlhabende Kundschaft rund um den Globus, die nach immer aufwendigeren Automaten verlangte. Kunstvoll verzierte Schränke mit Holz- oder Metallwalzen, große, gelochte Blechscheiben. Dem Erfindungsgeist waren keine Grenzen gesetzt. Das Publikum wollte die Hits der damaligen Zeit, Opern- und Operettenmelodien hören.
Also die größten Schwierigkeiten, muss man ganz ehrlich sagen, sind frisch restaurierte Instrumente, die von Autodidakten teilweise Leuten, die nichts davon verstehen, so restauriert worden sind, dass sie wirklich kaputt sind.
Wie stellt man den Originalzustand wieder her? Wie hält man ein mechanisches Puzzle aus Hunderttausenden von Einzelteilen zusammen und vor allem am Laufen? Eine Frage, die sich der Restaurator des Deutschen Musikautomatenmuseums, Klaus Bieber, täglich stellen muss. Dabei soll sich das Publikum in der neuen Ausstellung nicht vorsichtig wie in einem Porzellanladen bewegen. Fast alle Instrumente, so Klaus Bieber, sind spielbereit und starten per Knopfdruck.
Viele Instrumente, wie zum Beispiel Schwarzwälder Flötenuhren, wenn man sie stehen lassen würde, würden die innerhalb kürzester Zeit gar nicht mehr gehen. Man könnte sie nicht mehr hören. Und sie wären sozusagen kaputt. Das Leder würde hart werden. Das Öl würde verharzen, wenn es nicht läuft. Es ist für die meisten Instrumente wichtig, dass sie täglich mal gespielt werden. Und der Vorteil hier im Museum ist, wir haben einfach genügend Auswahl. Wenn mal eins nicht geht, dann nehmen die Damen, die die Vorführungen machen, halt einfach ein anderes.
Eine Drehorgel der Firma Frati & Co. aus dem Berlin der 1890er Jahre. Für Sozialromantik jedoch ist in der Ausstellung kein Platz. Zum harten Alltag der Leierkastenmänner gehörte es, früh morgens das Instrument für einen Wucherzins zu leihen und sein Glück in den armen Hinterhöfen zu probieren. Sorgen, die man in den feinen Salons des Großbürgertums nicht kannte. Dort hielt um die Jahrhundertwende eine Erfindung der Firma Welter aus Freiburg Einzug, der Klaviervorsetzer Mignon. Das Gerät erlaubte mit gestanzten Papierrollen das Klavierspiel berühmter Interpreten originalgetreu wiederzugeben. Jakob Kreis, Mitarbeiter des Museums, hütet einen ganzen Schrank mit handsignierten Papierrollen für den Klaviervorsetzer.
Vor dem Flügel steht ein Kasten auf Rädern, den hat man dann bei Bedarf vor den Flügel geschoben oder weggeschoben und hat dann selbst spielen können. Und an der Rückseite dieses Kastens sind Finger dran, die auf jede einzelne Taste des Flügels schlagen können. Vorne ist eine Papierrolle eingebaut. Die Löcher in der Rolle werden durch ein Vakuum abgetastet, durch Unterdruck also. Und die einzelnen Befehle gehen dann von der Papierrolle direkt zu den kleinen Fingerchen, die dann auf die Tasten schlagen.
Der Liebestraum von Franz Liszt, auf Papierrolle verewigt von Eugène d'Albert. Fast schon ein Abgesang auf die große Zeit der Musikautomaten. Zwar sorgte in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein großes Orchestrion mit eingebautem Klavier, Schlagzeug und Geigen in fast allen Ballsälen für Unterhaltung, aber die billige Grammophonproduktion und die Schellackplatten von Enrico Caruso machten dem ein Ende. Singen konnte auch der schönste Musikautomat nicht. Aber ganz verschwunden sind die mechanischen Musikinstrumente bis heute nicht. So hält sich etwa in Waldkirch im Schwarzwald die Produktion von Dreh- und Konzertorgeln und auch die belgische Firma Decap baut weiterhin ihre großen Musikautomaten für Jahrmärkte.